Das große Komplott. So hat auf einst den Angriff auf die Wahlen verhindert. Nächster Schlag gegen Pharma. Yale-Universität untersucht Schäden nach Covid-Impfung. Und Folgen der Masseneinwanderung. Kinderpornografie seit der Grenzöffnung 2015 massiv angestiegen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Auffällig in diesem zurückliegenden Wahlkampf war, dass es keine groß angelegte Schmutzkübelkampagne gegen die AfD gab. Dabei war eine große Kampagne bereits intensiv vorbereitet worden. Die AfD hätte medial in die Nähe von rechtsextremen Terroristen gebracht werden sollen. Man wollte die AfD damit im Wahlkampf massiv beschädigen. Doch auf eins kam dem Komplott aus Medien und Geheimdiensten zuvor. Behörden und Medieninsider nahmen ein hohes Risiko auf sich und lieferten entscheidende Informationen an auf eins. Und wir haben gezielt Teile davon öffentlich gemacht. Damit hatte das System scheinbar nicht gerechnet und die Kampagne wurde abgeblasen. Was im Hintergrund geschah, das erfahren Sie heute Abend in einer Sondersendung mit Martin Müller-Mertens und Stefan Magnet. Ebenso Thema in dieser Sendung wird die zwielichtige Rolle des FBI sein, das im genannten Fall über einen verdeckten Ermittler mitmischte. Kurz vor der Wahl stagnieren die Umfragen. Mit einer Ausnahme. Der plötzliche Höhenflug der Linken. Die Partei und ihre Spitzenkandidatin Heidi Reicheneck werden selbst von der Bild-Zeitung wie ein Popstar inszeniert. Einige Beobachter vermuten dahinter eine bewusste Unterstützung durch die Systemmedien, um eine neue politische Rollenverteilung vorzubereiten. Die Linke könnte im Bundestag den linksgrünen Globalismus vertreten, während die Grünen in einer Koalition mit der Union scheinbare Zugeständnisse in der Migrationspolitik machen. Auch außenpolitisch wäre die Linke nützlich. Der Vorsitzende der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, erklärte jüngst, er bevorzuge Reicheneks Partei im Bundestag gegenüber dem BSW. Dessen Vorsitzender Sarah Wagenknecht beklagte dagegen eine mediale Blockade ihrer Partei. Gegenüber der Jungen Welt sagte sie am Freitag, Zitat, es ist offensichtlich, dass den Herrschenden eine pflegeleichte Opposition ohne friedenspolitisches Profil lieber ist. Doch manipulierte Umfragen sind kein neues Phänomen. Bereits beim früheren ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hatten Enthüllungen über gefälschte Prognosen für einen Skandal gesorgt. Auf 1 Österreich-Redakteur Philipp Huemer fasst die damaligen Vorgänge zusammen.
Das Ganze hat sich so zugetragen, dass Sebastian Kurz damals noch als Außenminister eben begonnen hat, seinen Aufstieg ins Bundeskanzleramt zu planen. Das Ganze ist in Österreich als Projekt Ballhausplatz bekannt und er hatte einen engen Kreis an Mitstreitern und Beratern um sich geschart. Und sie sind dann offenbar, so zumindest die Vorwürfe, man muss ja sagen, das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, Kurz selbst bestreitet die Vorwürfe, es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, dass man hier sozusagen mit Umfragen auch eine bestimmte Stimmung erzeugen kann. Und das hat man dann gemacht sozusagen in Zusammenarbeit mit einer Meinungsforscherin, Sabine Beinschab, die eben im Auftrag von Sebastian Kurz und auch Thomas Schmidt, dem Generalsekretär des Finanzministeriums damals, Umfragen manipuliert, frisiert hat, die dann in der sogenannten Österreich-Mediengruppe, also den Zeit der Tageszeitung Österreich, dem Fernsehstudio Ö24, der Gebrüder Fellner, veröffentlicht wurden. Das sind sozusagen die Vorwürfe. Und da geht es eben darum, dass man sozusagen zum Beispiel die Schwankungsbreite bei den Umfragen ausnutzt, um gewisse Prozente hin und her zu verschieben, dass man sich mit den Stichprobengrößen spielt, um dann gewisse Ergebnisse auch zu erhalten. Und es sind Mailverläufe sichergestellt worden, und die sind, glaube ich, recht interessant, zwischen eben dieser Meinungsforscherin, der Beinschab, und sozusagen einer ÖVP-Ministerin, die eben auch damals mal in beruflicher Verbindung gestanden haben, die Frau Kamersin. Und die Kamersin schreibt da an die Frau Beinschab, SPÖ muss bei Gelegenheit auf Platz 2. Kurz nicht steigen lassen. Und als Antwort auf einen Vorschlag wäre eine Möglichkeit, die SPÖ nach vorne zu bringen und Abstand Kurz zu verringern, damit sie nervös werden, ohne ihn zu beschädigen. Also es ging keineswegs immer darum, die eigene Partei quasi einfach in den Himmel zu heben, sondern auch gezielt zu spielen, mal die eigene Partei schlechter dastehen zu lassen, einfach um die öffentliche Meinung und die Stimmung sozusagen zu manipulieren.
Die vollständige Sendung finden Sie unter www.auf1.tv. Die Überstellung von nur 7 illegalen Migranten aus Nordrhein-Westfalen nach Bulgarien am Dienstag sorgt weiterhin für Diskussionen. Der eingesetzte Airbus A321 war zu groß, wodurch der Eindruck entstehen könnte, dass die Landesregierung ursprünglich deutlich mehr Personen abschieben wollte. Tatsächlich war dem Flüchtlingsministerium in Düsseldorf jedoch bereits während der Planung bekannt, dass maximal 10 Migranten nach Bulgarien gebracht werden können. Diese Zahl sei eine Vorgabe der Behörden in Sofia, erklärte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gegenüber auf 1. Die Opposition warf der grünen Flüchtlingsministerin Josephine Paul angesichts des nahezu leeren Flugzeugs ein Wahlkampfmanöver vor. Die AfD-Abgeordnete Enxi Seli-Zacharias kritisierte die grünen Politikerin, wolle sich, Zitat, als Abschiebekönigin inszenieren. Die Gewalt gegen Politiker während des Wahlkampfs nimmt zu. Besonders betroffen sind Vertreter der AfD. Jüngst wurden 2 Angriffe auf AfD-Mitglieder in Hessen gemeldet. Auch der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue, sieht sich wiederholt verbalen Attacken ausgesetzt. Grund dafür sei seine kritische Haltung zur Asylpolitik und den Corona-Maßnahmen während seiner 13-jährigen Amtszeit. Trotz Anfeindungen will Raue für die AfD in den Bundestag einziehen. Welche politischen Ziele er verfolgt und warum er das Rathaus mit dem Bundestag tauschen möchte, erklärt er im Interview mit Martin Müller-Mertens.
Ich habe in 13 Jahren viel auf und ab erlebt. Ja, und ich bin auch regelmäßig die Zielscheibe irgendwelcher Attacken. Gestern Abend Stadtverordnetenversammlung war wieder herrlich, ein Schauspiel vom Feinsten. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, egal wie stark die Angriffe sind, ich habe in 13 Jahren nicht einen Tag gehabt, an dem ich meine Arbeit nicht geliebt habe. Ja. Also, jeder sollte das Glück haben, seine Berufung zu finden im Job. Job ist immer so ein abwertendes Wort, ja, aber ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Und ich habe meine Berufung gefunden, ja, ich liebe meine Arbeit, aber ich weiß, dass ich in diesem Bundestag für viel mehr Menschen ähnlich Gute tun kann, wie ich es in Jüterbog getan habe. Ja, und wenn ich dann die Omas gegen rechts und der Sohn der Omas gegen rechts, ich habe böse Videos, weil ich für ein schlimmer Mensch bin, da habe ich doch überhaupt gar keinen Schmerz mit. Meinungsfreiheit, das können Sie alle auskäsen, wenn Sie das vernünftig vortragen und maßvoll. Ja, also das gehört zum politischen Diskurs dazu. Und so wie ich es auf kommunaler Ebene erlebe und aushalte, so werde ich das auf Bundesebene genauso machen.
Das vollständige Gespräch ist unter www.auf1.tv abrufbar. Nun erforscht die renommierte Yale-Universität Schäden nach der Covid-Injektion. Eine aktuelle Studie untersucht das sogenannte Post-Vax-Syndrom, das unter anderem Gehirnnebel, Schwindel, Tinnitus und motorische Einschränkungen verursache. Laut den Forschern zeigen einige Betroffene selbst Jahre nach der Impfung deutliche biologische Veränderungen. Dazu zählen Auffälligkeiten in den Immunzellen und das Vorhandensein von Coronavirus-Proteinen im Blut. Das könnte auch eine Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus begünstigen, das mit Nervenproblemen und grippeähnlichen Symptomen einhergeht. Besonders auffällig. Bei Menschen mit Impfschäden wurden erhöhte Werte des Spike-Proteins festgestellt. Teilweise noch 700 Tage nach der Injektion. Allerdings gab es auch Patienten mit Impfschäden, bei denen kein Spike-Protein nachweisbar war. Die Forscher betonen, dass weitere Untersuchungen notwendig seien. Noch gefährlicher als die bisherigen mRNA-Injektionen soll sie sein. Die neue selbstverstärkende Genspritze gegen Covid, die nun gerade in der EU zugelassen wurde. Der Facharzt für Allgemeinmedizin, Professor Dr. Andreas Sönichsen, gab auf 1 eine exklusive Einschätzung.
Man kann sich immer wieder nur wundern. Dieses Präparat ist ja in Japan schon länger zugelassen. Und wenn man sich anschaut, wie die Studienlage dazu ist, dann muss man sagen, die ist extrem bescheiden. Gerade mal 3 Monate. Diese Studie ist vollkommen insuffizient, um Sicherheit und Effektivität dieses Impfstoffs zu belegen. Mir ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, wie auf Basis dieser Studie eine Zulassung des Präparats erfolgen konnte. Und es ist ja eine, soweit ich jetzt im Bilde bin, eine Vollzulassung, eine normale Zulassung, keine bedingte Zulassung, wie wir für die anderen Covid-Impfstoffe am Anfang hatten. Und da fragt man sich, was ist in diese Menschen gefahren, die diesen Impfstoff hier zulassen, wo wir im Moment keine Not haben. Und selbst wenn man sich die Zulassungsstudie anschaut, ja, da gab es gemeldete Nebenwirkungen in 89% der Probanden, ja, und systemische Nebenwirkungen in 74% der Probanden. Also das ist vollkommen unverantwortlich, dass sowas zu injizieren ohne entsprechende Langzeituntersuchungen.
Warum genau die neue Injektion noch gefährlicher sein könnte, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Andreas Sönichsen exklusiv unter www.auf1.tv. In Österreich dreht sich die Regierungsbildung im Kreis. Nach den gescheiterten Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gab es zunächst Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ, um die von den Freiheitlichen geforderten Neuwahlen zu verhindern. Damals hieß es, man wolle eine Zusammenarbeit zu zweit prüfen. Doch jetzt wurde bekannt, dass zur Stabilisierung dieser Konstellation die Neos ins Boot geholt werden sollen. Damit würde die erst im Dezember krachend gescheiterte Austro-Ampel eine Wiederauflage erleben. Gegenüber auf 1 bezeichnet FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz diese Entwicklung wörtlich als größten Wählerbetrug in der österreichischen Politikgeschichte. Seine Einschätzung wird durch aktuelle Umfragen bestätigt. Demnach kann die FPÖ ihren deutlichen Vorsprung mit 34% halten, während SPÖ und ÖVP zusammen nur noch bei 40% liegen. Die sich abzeichnende Dreierkoalition erzielt mit 51% in den Umfragen nur eine knappe Mehrheit. Und auch in der Kanzlerfrage liegt FPÖ-Chef Herbert Kickl mit 29% weit vor Andreas Babler von der SPÖ und Christian Stocker ÖVP, die jeweils nur 11 bzw. 8% erzielen. US-Vizepräsident J.D. Vance verschärft den Ton gegenüber der deutschen Regierung. Auf der konservativen Tagung CPAC stellte er die Stationierung amerikanischer Truppen indirekt in Frage und machte sie von einem Ende der Verfolgung Andersdenkender abhängig. Wörtlich sagte er:
Natürlich behalten wir wichtige Beziehungen zu Europa, aber deren Zukunft hängt davon ab, wie sich unsere Gesellschaften entwickeln. Ein Beispiel: Deutschlands gesamte Verteidigung wird vom amerikanischen Steuerzahler subventioniert. Es gibt Tausende und Abertausende amerikanische Soldaten in Deutschland. Glauben Sie, dass die amerikanischen Steuerzahler das weiterhin tun werden, während in Deutschland Menschen wegen eines frechen Tweets ins Gefängnis kommen? Ganz bestimmt nicht.
Bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Vance die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Europa scharf kritisiert. Zusätzlichen Zündstoff lieferte eine Reportage des US-Senders CBS, die für Entsetzen in der amerikanischen Regierung sorgte. In der Sendung wurden deutsche Staatsanwälte gezeigt, die lachend über Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen per Oppositionellen sprachen. Für die Beamten hatte der Auftritt bislang keine Konsequenzen. Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen gegenüber auf 1 erklärte, wurden keine Disziplinarverfahren eingeführt. eingeleitet, da, Zitat, kein Dienstvergehen vorliegt. Schlag gegen den Deep State? Gestern wurde der Jurist Kash Patel im US-Senat als FBI-Direktor bestätigt, mit 51 zu 49 Stimmen. In den letzten Monaten hatte Patel ein kompromissloses Vorgehen gegen den sogenannten politischen Sumpf in Washington angekündigt und mehrfach radikale Transparenz gefordert. Dazu zählt neben der Freigabe der Kennedy-Akten auch die Veröffentlichung der Epstein- und 9/11-Dokumente. Die US-Demokraten hatten bis zuletzt alles versucht, um Patels Bestellung zum Chef über die Bundespolizei und des Inlandsgeheimdienstes zu verhindern. Doch er war mit den Unterschriften tausender Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter unterstützt worden. Die Schockwellen seiner Ernennung haben bereits nach wenigen Stunden die Ableger des Deep States in Europa erreicht. Hier wird Patel von den Systemmedien als rechter Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Beobachter vermuten, dass der von Trump angekündigte Kampf gegen den tiefen Staat nun erst richtig starten dürfte. Mit wohl unausweichlichen Folgen für die amerikanischen und europäischen Politeliten. Nach dem Schlag gegen die sogenannte Entwicklungshilfebehörde USAID geraten nun auch in den Niederlanden Zahlungen an das Ausland ins Visier. Was genau geschehen ist, erfahren Sie in unserem Meldungstelegramm.
Die Impfziele der Weltgesundheitsorganisation für Kinder stoßen in Berlin und Brandenburg offenbar weiterhin auf Skepsis. Das geht aus einer Analyse der Barmer Krankenkasse hervor. Demnach haben 40% der unter 12-Jährigen keine oder zumindest nicht alle von der WHO empfohlenen Injektionen erhalten. Sogar bei der verpflichteten Masernimpfung liegt die Quote nur bei 86,6%. Die niederländische Regierung will die Ausgaben für ideologische Projekte im Rahmen der Entwicklungshilfe deutlich reduzieren. Gestrichen werden unter anderem Gelder für sogenannte Demokratieförderung, Gleichstellung und Klimapolitik. Insgesamt handelt es sich um jährliche Ausgaben in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. 75% der Polen lehnen die Aufnahme weiterer Migranten in ihrem Land ab. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des Radiosenders RMF FM. Nur 20% sprechen sich dagegen für eine Ausweitung der Einwanderung aus. Die Regierung in Warschau hatte zuletzt mehrfach betont, keine Migranten aus anderen EU-Staaten übernehmen zu wollen. Die ungarische Regierung fordert Aufklärung über die Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen und der Europäischen Union. Das sagte Europaminister Janusz Boka in Brüssel. Die Bürger hätten, Zitat, das Recht zu wissen, welche NGOs und welche Aktivitäten die Europäische Kommission mit dem Geld der europäischen Steuerzahler finanziert. Russland wird nach einer möglichen Aufhebung der Sanktionen nur ausgewählten Unternehmen den Zugang zum eigenen Markt gewähren. Das erklärte Vizepremier Denis Maturov. Priorität hätten heimische Firmen und Partner der Eurasischen Wirtschaftsunion. Ausländische Unternehmen müssten strenge Bedingungen erfüllen.
Regelmäßig wird in der Öffentlichkeit über den besorgniserregenden Zusammenhang zwischen Migration und Gewaltkriminalität diskutiert. Doch auch im Bereich der Kinderpornografie hat sich die Zahl der Delikte zwischen 2015 und 2023 mehr als versiebenfacht. Vanessa Behrendt, Frauen- und familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion Niedersachsen, die kürzlich auf diesen Anstieg hingewiesen hatte, erklärte gegenüber auf 1. Zitat: Der rasante Anstieg der Kinderpornokriminalität, insbesondere in Zusammenhang mit ausländischen Tatverdächtigen, lässt sich mit der stark gestiegenen Migrationsbewegung seit 2015 nach Deutschland erklären. Ein Blick auf den Anteil der ausländischen Tatverdächtigen dürfte diese Annahme bestätigen, denn deren Anteil ist seither um ganze 6000% gestiegen. Waren es 2015 noch 34 ausländische Tatverdächtige, so betrug deren Zahl im Jahr 2023 bereits mehr als 2000. Doch was ist der Grund dafür? Gegenüber auf 1 erklärt Behrendt, dass es unter muslimischen Migranten weniger strenge Regeln für sexuelle Kontakte mit Minderjährigen gebe. Doch sie verweist auch auf einen anderen Umstand. Immer mehr junge Mädchen würden von arabischen Jugendbanden mit entsprechenden Fotos und Videos erpresst. Auch entsprechende Beratungsstellen hatten einen rasanten Anstieg derartiger Fälle gemeldet. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, warnt vor einer völlig veränderten Sicherheitslage in Deutschland. Die Gewaltkriminalität, insbesondere unter Jugendlichen, nehme drastisch zu. Die Lage sei ernst, so Münch. Ob die Bundestagswahl daran etwas ändern kann, bleibt umstritten. Ex-Polizist und Bestsellerautor Stefan Schubert äußerte sich dazu exklusiv gegenüber auf 1.
Alle Altparteien versprechen den Bürgern Sicherheit im Endspurt des Wahlkampfes. Doch es droht eine weitere Linksregierung unter Friedrich Merz. Ein weiter so. Wir werden Zeuge eines epochalen Wahlbetruges, denn SPD und Grünen haben bereits verkündet, eine konsequente Migrationswende zu verweigern. Daher kann der Wähler sämtliche Ankündigungen von BlackRock Merz vergessen. Mit diesen Parteien wird es keine Migrationswende geben.
Die vollständige Sendung Schuberts Lagemeldung auf 1 finden Sie unter www.auf1.tv. Am Sonntag wählen die Deutschen einen neuen Bundestag und auf 1 ist live dabei. Schon jetzt scheint klar, Kanzler Olaf Scholz wird sein Amt verlieren, wohl an CDU-Chef Friedrich Merz. Die AfD dürfte ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl mindestens verdoppeln, was das Ende der links-grünen Vorherrschaft bedeuten könnte. Unklar bleibt, ob die Partei von Kanzlerkandidatin Alice Weidel über 25% der Mandate erreicht. In diesem Fall könnte sie Untersuchungsausschüsse einsetzen und die künftige Regierung unter Druck setzen. Die Sitzverteilung hängt auch davon ab, welche Parteien die 5%-Hürde überspringen. Während die zuletzt erstarkte Linke wohl im Bundestag bleibt, ist der Einzug von BSW und FDP unsicher. Beobachter rechnen mit einer Koalition aus Union, SPD und Grünen. Traditionell übernimmt die stärkste Partei auch das Innenministerium. Nancy Faeser müsste also weichen. Ein kleinerer Koalitionspartner erhält das Außenamt. Für das Gesundheitsressort gibt es keine feste Regelung. Bislang wurde es von Corona-Hardliner Karl Lauterbach geleitet. Auf 1 begleitet die wichtigste europäische Wahl des Jahres live. Am Sonntag ab 16.30 Uhr mit aktuellen Zahlen, Analysen und den wichtigsten Stimmen direkt aus Berlin. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.